Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Jochen Fischer im Studio einen schönen guten Abend. Bei der SPD, da soll nun eine neue Zeit anbrechen und die beginnt zum ersten Mal in der Geschichte der Partei mit einer Doppelspitze. Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken wurden am Nachmittag gewählt. Doch was heißt das nun für die Große Koalition? Hält sie noch oder zerbricht sie an neuen Forderungen der Sozialdemokraten? Fragen dazu gleich an die Parteilinke Hilde Mattheis, die mit ihrem Antrag auf sofortigen Ausstieg aus der Regierung nicht durchgekommen ist. Außerdem berichten wir über die Kanzlerin, die in der Gedenkstätte Auschwitz zu Besuch war, über den großen Marsch für das Weltklima in Madrid und über das letzte TV-Duell vor der Wahl in Großbritannien. Saskia Esken, Norbert Walter-Borjans. So heißen ab heute die neuen Vorsitzenden der SPD. Zum ersten Mal hat sich die Partei also eine Doppelspitze gegeben. Und es sind ausgerechnet diejenigen beiden Protagonisten, die der jetzigen Großen Koalition skeptisch gegenüberstehen. Wie geht es also nun weiter mit der Union? Miteinander sprechen über neue Projekte? Das scheint nicht ganz ausgeschlossen, aber den Koalitionsvertrag teilweise neu verhandeln? Viele Fragezeichen. Martin Sagatta vom Parteitag der SPD.
Den Streitereien in der Partei ein Ende zu machen, diesem Appell von Generalsekretär Lars Klingbeil sind die Delegierten nachgekommen. Mit einem klaren Nein zu einem umgehenden Ausstieg aus dem Bündnis mit der Union, wie mit der Wahl des neuen Führungsduos. Nur 47 Gegenstimmen für Norbert Walter-Borjans, trotz einer eher lauen Parteitagsrede, aber mit der Ansage, Kompromisse dürften nicht verwischen, wofür die SPD stehe.
Wenn die schwarze Null einer besseren Zukunft für unsere Kinder entgegensteht, dann ist sie falsch. Dann muss sie weg. Und das gilt auch, machen wir uns nichts vor, wenn wir es nicht irgendwo umschiffen wollen, dann gilt es auch für die Schuldenbremse.
Ein Angriff auf die Finanzpolitik der Regierung. Die SPD solle einen Linksschwenk vornehmen, wofür der neue Vorsitzende den mit Abstand meisten Beifall bekam. Saskia Esken dagegen hat deutlich mehr Nein-Stimmen hinnehmen müssen, offenbar von den Delegierten, die ihr verübeln, dass insbesondere sie die Erwartungen jetzt nicht erfüllt, die sie bei GroKo-Gegnern geweckt hatte.
Ich war und ich bin skeptisch, was die Zukunft dieser Großen Koalition angeht. Da habe ich meine Meinung nicht geändert. Aber mit diesem Leitantrag geben wir der Koalition eine realistische Chance auf eine Fortsetzung. Nicht mehr, aber auch nicht weniger.
Und das heißt konkret, der Mindestlohn soll auf 12 Euro angehoben werden, aber jetzt nur perspektivisch. Das Klimapaket soll verschärft werden und die SPD fordert Investitionen von 45 Milliarden Euro im Jahr. Aber statt in Nachverhandlungen des Koalitionsvertrages soll das jetzt über Nachbesserungen angegangen werden, in weiteren Gesprächen mit der Union. Für Hilde Mattheis, die Wortführerin der Parteilinken, ein Riesenfehler.
Wir können nicht weiter so machen. Wir müssen raus aus dieser Großen Koalition. Warum sollten wir einen schleichenden Tod hinnehmen? Diese SPD will wieder stark werden für andere Bündnisse.
Doch umgehend oder schnell raus aus der Koalition, dafür war auf dem Parteitag keine Mehrheit zu finden. Die Delegierten folgten der Parteiführung hier genauso wie bei der eigentlich vorgesehenen Kampfabstimmung zwischen dem Juso-Chef Kevin Kühnert und dem Arbeitsminister Hubertus Heil. Diese Entscheidung zwischen einem ausgesprochenen GroKo-Gegner und einem ausgesprochenen Befürworter wurde vermieden, indem man mehr Posten als geplant geschaffen hat, sodass jetzt sowohl Kühnert wie auch Heil zu Stellvertretern SPD-Vorsitzenden gewählt werden konnten.
Martin Sagatta vom SPD-Parteitag in Berlin. Die SPD hat also den langen Auswahlprozess nun hinter sich gebracht und auf ihrem Parteitag den Vorsitz neu bestimmt. Das ganze Vorauswahlverfahren lief im Internet ab. Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken wurden dann in der Online-Stichwahl von den Mitgliedern favorisiert. Olaf Scholz, Vizekanzler und Finanzminister mit seiner Partnerin Clara Geiwitz hatten dabei das Nachsehen. Walter-Borjans und Esken vertreten linkere Positionen in der SPD, genau wie Hilde Mattheis, die wir eben bereits im Beitrag gehört haben. Frau Mattheis, die beiden sind also nun gewählt. Beginnt jetzt dann die neue Zeit in der SPD?
Ja, das hoffen wir alle, denn die Wahl von den beiden bedeutet in meinen Augen, dass es kein Weiter so geben darf. Und ich glaube, das ist auch die Erwartung, die die Gesamtpartei an die beiden haben. Und da muss man sie unterstützen.
Als Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken jetzt die Stichwahl zum SPD-Vorsitz gewonnen haben, da ging ja ein Raunen durch die Reihen, auch der politischen Beobachter. Da haben ja viele gedacht, oder auch die Hoffnung gehabt. Jetzt ist die GroKo am Ende. Einen solchen Antrag, die GroKo zu beenden, haben Sie ja heute auch eingebracht. Der wurde abgelehnt. Haben Sie eigentlich Oppositionssehnsucht?
Ich habe keine Oppositionssehnsucht, sondern ich habe Sehnsucht nach einer starken SPD. Und wir haben gesehen, dass wir in den letzten 10 Jahren massiv an Zustimmung verloren haben und dass wir eben in einer großen Koalition die große Schwierigkeit haben, unsere Positionen klar darzustellen. Und ich bin der Überzeugung, dass wir nicht nochmal 2 Jahre rumwürgen dürfen, sondern jetzt raus. Und zwar mit einer klaren Zielsetzung, die Partei zu erneuern. Weil wir sind noch nicht über den Berg. Ich meine, 2 Personen können das nicht alleine schaffen. Sondern da gilt es, die Debatte in der Partei zu führen, die Kontroversen auszuräumen, die wir ja seit vielen Jahren mit uns rumschleppen. Das ist ein gehöriges Stück Arbeit und dann kann man wieder anfangen, Glaubwürdigkeit aufzubauen. Und das funktioniert nicht in der großen Koalition meines Erachtens, wenn man nebenher Regierungsarbeit machen muss und dort kompromissbereit sein muss, natürlich. Und da von Kompromiss zu Kompromiss geht und die Konturen verwischt, da kann die Partei noch so dolle Sachen beschließen. Das interessiert niemanden.
Ja, aber auch die Koalition hat ja durchaus erfolgreich gearbeitet. Wenn Sie sich Ihren Initiativantrag heute ansehen, da stehen ja viele Sachen drin, die die SPD mit der Union oder in der Unionsregierung in der Großen Koalition durchgesetzt hat. Hubertus Heil hat ja heute auch gesagt, es muss rausgeholt werden, was noch möglich ist. Und jetzt auszutreten, das würde zum Beispiel bedeuten, den Erfolg der Grundrente aufs Spiel zu setzen.
Das glaube ich nicht, weil die Schwarzen haben nämlich überhaupt keine Lust darauf, in der öffentlichen Wahrnehmung dazustehen als die Partei, die einigen tausend Menschen diese Grundrente verwehrt. Ich glaube, das Thema, an dem Thema braucht man es nicht aufhängen. Und man muss es an dem Thema aufhängen, ob wir uns lediglich als Reparaturbetrieb in der Großen Koalition betrachten dürfen oder ob wir als visionäre Volkspartei lange Linien aufzeigen. Das schaffen wir in der Großen Koalition nicht. Und deshalb bin ich nach wie vor der Überzeugung, raus da.
Mhm. Nun hat Juso-Chef Kühnert, der hat ja anfangs auch so gesprochen, dann plötzlich war er anderer Meinung, war wohl der Meinung, besser ist es zu regieren, als eben nicht zu regieren. Ist das denn falsch?
Also wie dieser Sinneswandel zustande kommt, weiß ich nicht. Er sagt ja auch in Erklärungen, dass es kein kompletter Sinneswandel ist. Er hat heute auch erklärt, dass er nicht weiß, ob es in 3 Monaten aus der Großen Koalition geht oder in 1,5 Jahren. Also da muss man einfach mit ihm in den Dialog gehen. Ich weiß im Moment auch nicht, was eigentlich seine Neigung ist. Da muss man ihn selber fragen.
Also es ist ja jetzt wohl so beschlossen, Ihr Antrag wurde also abgelehnt und Initiativantrag.
Mit großem Bedauern, ja.
Ja, der Initiativantrag eben nicht. Der gibt also nun die Richtung vor. Die SPD will also nun, es heißt nicht mehr neu verhandeln. Sie will jetzt sprechen mit der Union. Ja. Dann nehmen wir doch mal zum Beispiel das Thema Klima. Da fordert Ihre Partei, die SPD, einen höheren Preis für CO2. Und dabei sind die 10 Euro, die jetzt drinstehen, die hat in der Koalition, waren die abgestimmt, die hat also Ihre Partei auch mitgetragen. Wenn sich die Partei jetzt als eine Partei der sozialen Gerechtigkeit versteht, da fordern Sie also, CO2 teurer zu machen. Sollen Sie diese Absicht nicht lieber den Grünen überlassen?
Also erstmal gebe ich Ihnen recht, dass die schwache Bezeichnung, wir gehen in Gespräche, nicht zufriedenstellen kann. Und der zweite Punkt, der mich auch wirklich richtig aufregt, ist, dass der Parteivorstand dann das Ergebnis über das Ergebnis berät und dann beschließt, ob man auf der Grundlage dieses Ergebnisses in der Großen Koalition bleibt oder nicht. Jetzt haben wir wirklich Volten geschlagen, dass die Parteibasis größtmöglich einbezogen wird. Und ausgerechnet an dem Punkt wird die Parteibasis wieder außen vor gelassen. Das Versprechen von vor 2 Jahren, dass der Parteitag wenigstens bestimmt, wird nicht eingelöst. Also das kann einen schon ein bisschen wahnsinnig machen. Aber man muss natürlich nach vorne gucken und schauen, was man jetzt noch da rausholt. Ja. Ich habe keine Vorstellung davon, wie man das, was dem Klimaschutz jetzt an Forderungen erhoben werden, berechtigterweise, wie das umgesetzt werden soll mit den Schwarzen, die ja bei dem jetzigen Ergebnis schon furchtbar gewettert haben. Und vor allen Dingen bei dem Thema CO2-Bepreisung fehlt mir im Moment auch der Anspruch, dass das sozial gerecht ausgestaltet werden soll. Und bei allem, sage ich mal, Zutrauen, dass das über die Pfändlerpauschale doch den einen oder anderen richtig trifft, glaube ich nicht, dass es diejenigen in Breite trifft, die wir eigentlich meinen.
Nun hat ja die neue Parteichefin Saskia Esken gesagt, sie träumt von Wahlergebnissen oder will die SPD wieder auf Wahlergebnisse von über 30% bringen. Von welcher Bundestagswahl und in welchem Jahr reden Sie denn da?
Also, wir wünschen uns alle Wahlergebnisse über 30%. Das ist wirklich etwas, wovon wir nicht nur träumen wollen, sondern was wir verwirklichen wollen. Und die unterschiedliche Sichtweise ist der Weg, den wir beschreiten müssen, um dorthin zu kommen. Meine Haltung ist, wir kriegen es auf diesem Weg in der Großen Koalition nicht hin, sondern kriegen es ausschließlich über einen Erneuerungsprozess hin, wo wir uns unserer Sachen selber wieder sicher sind. Das ist unser Problem, glaube ich, auch. Und das bedeutet auch, Punkte der Agenda 2010 abräumen. Wenn wir diese zwei Leitplanken nicht hinbekommen, können wir noch so lange davon träumen. Wir wachen dann morgens auf und landen bei 13%.
Die SPD-Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis. Das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Im Nazi-Vernichtungslager Birkenau bei Auschwitz in Polen, da wurden mehr als 1 Million Menschen ermordet, Juden, Andersdenkende, Homosexuelle. Dort werden gerade die Pflastersteine der Böden von Baracken restauriert, neu verlegt. Und beim Herausnehmen finden die Arbeiter viele vergrabene, versteckte Dinge. Ringe, Messer, religiöse Gegenstände. Mehr als 1000 solcher Funde allein in 2 Baracken wurden verzeichnet. Vermutlich haben die Menschen in ihrer Not diese dort in den Ritzen und unter den Steinen versteckt. Deutschland beteiligt sich an der Restaurierung der zerfallenen Gemäuer der Gedenkstätte. Heute war die Bundeskanzlerin in Auschwitz. Florian Kellermann.
Ganz in Schwarz gekleidet ging Angela Merkel zunächst durch das sogenannte Stammlager Auschwitz I. Seite an Seite mit dem polnischen Ministerpräsidenten Mateusz Morawiecki. Vor der sogenannten Schwarzen Wand verharrte sie fast 1 Minute schweigend, den Kopf gesenkt. An diesem Ort wurden tausende Gefangene durch Genickschüsse ermordet, die meisten von ihnen aus politischen Gründen. Der zweite Teil des Besuchs war dem Lager Auschwitz II oder Auschwitz-Birkenau gewidmet. Es wurde vor allem eingerichtet, um Juden zu töten, in Gaskammern. Mit rund 1 Million Menschenleben stellten sie die weitaus größte Opfergruppe in Auschwitz-Birkenau dar. Es falle ihr als deutsche Bundeskanzlerin schwer, in Auschwitz zu sprechen, erklärte Angela Merkel bei einem Festakt.
Ich empfinde tiefe Scham angesichts der barbarischen Verbrechen, die hier von Deutschen verübt wurden. Verbrechen, die die Grenzen alles Fassbaren überschreiten. Vor Entsetzen über das, was Frauen, Männern und Kindern an diesem Ort angetan wurde, muss man eigentlich verstummen. Denn welche Worte könnten der Trauer gerecht werden?
Dennoch müsse man sprechen, schon um der vielen namenlosen Opfer willen. Und Angela Merkel setzte auch einen deutlich politischen Akzent in ihrer Rede. Sie stellte den Holocaust in Bezug zu aktuellen Vorgängen.
Denn wir erleben einen besorgniserregenden Rassismus, eine zunehmende Intoleranz, eine Welle von Hassdelikten. Wir erleben einen Angriff auf die Grundwerte der liberalen Demokratie und einen gefährlichen Geschichtsrevisionismus im Dienste einer gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit. Besonders richten wir unser Augenmerk auf den Antisemitismus, der jüdisches Leben in Deutschland, in Europa und darüber hinaus bedroht.
Anlass für den Festakt und den Besuch war das 10-jährige Bestehen der Stiftung, die Restaurationsarbeiten auf dem ehemaligen Lagergelände, also der heutigen Gedenkstätte, mitfinanziert. Weitere 60 Millionen Euro wird Deutschland beisteuern, je zur Hälfte der Bund und die Länder. Der Direktor der Gedenkstätte, Piotr Zywinski, würdigte diesen Beitrag. Vor 2 Jahren haben wir Ihnen dargelegt, dass das derzeitige Vermögen der Stiftung nicht ausreicht, um die Gedenkstätte zu erhalten. Die Zeit hat gedrängt und Deutschland hat eine Antwort gegeben. Dafür bin ich tief dankbar. Wir machen das für unsere gemeinsame Zukunft. Auch in Auschwitz Überlebender kam zu Wort. Bogdan Bartnikowski erinnerte sich an das Gebäude, in dem der Festakt stattfand, die sarkastisch sogenannte Sauna. Dort wurden Gefangene, die nicht sofort getötet werden sollten, auf entwürdigende Weise gewaschen und desinfiziert. Es gab keine Seife und kein warmes Wasser. Wir konnten uns nicht abtrocknen. Wir wurden nach dem Abduschen in den nächsten Saal getrieben. Dort saßen wir nackt die ganze Nacht über. Ich weiß noch, dass ich damals einfach nur in der Nähe meiner Mutter bleiben wollte. Auch die Mutter von Bogdan Bartnikowski überlebte das Vernichtungslager. Die polnischen Medien berichteten unmittelbar nach Merkels Rede vor allem über ihr Bekenntnis zur deutschen Verantwortung für das Vernichtungslager und für den Holocaust. Denn besonders regierungsnahe Medien in Polen werfen Deutschland vor, es wolle seine Schuld relativieren, indem es auf die Kollaboration auch von ethnischen Polen verweise.
Bundeskanzlerin Angela Merkel besucht die Gedenkstätte Auschwitz. Der Bericht von Florian Kellermann. Die Innenminister von Bund und Ländern haben ihre Konferenz im beschaulichen Lübeck beendet. Während der vergangenen Tage, da ging es um Fragen der inneren Sicherheit, um Asylpolitik und auch um Rechtsextremismus. Und offenbar herrschte große Harmonie unter den Teilnehmern, egal von welcher Partei. Und so bedankte sich Bundesinnenminister Seehofer artig bei seinen Kolleginnen und Kollegen und auch beim Deutschen Bundestag. Anna Grusnick.
3 Tage Sitzungen, Fotos, Kamingespräch und Abendessen. Die Innenminister von Bund und Ländern haben sich in Lübeck ausgetauscht und darauf verständigt, noch enger zusammenarbeiten zu wollen. Der gastgebende Innenminister Hans-Joachim Grote aus Schleswig-Holstein sprach von einem positiven Signal, das von der Lübecker Konferenz ausgeht.
Bei den entscheidenden Sicherheitsthemen, die wir haben, ist es eigentlich völlig unabhängig von Parteizugehörigkeit oder auch von Ländergrenzen wichtig, dass wir eben eine große Einigkeit haben, ob es das Thema Rechtsextremismus, Kindesmissbrauch, Clankriminalität sind. Wir werden es nur lösen, wenn wir über die Ländergrenzen hinweg uns gemeinsam verständigen.
Bundesinnenminister Seehofer betonte, er sei sehr froh, dass es vor allem bei den Themen Rechtsextremismus und Antisemitismus eine totale Übereinstimmung der Innenminister gibt. Er sprach von einer hohen Bedrohungslage durch Rechtsextremismus.
Wenn Sie bei den NSU-Morden beginnen, dann die Fortsetzung durch den Amoklauf in München mit 9 Toten, der Mord an Lübcke und das Attentat in Halle. Das ist schon eine Blutspur des Rechtsextremismus in der Bundesrepublik Deutschland.
Die Verfassungsschutzämter sollen auch personell gestärkt werden, um ein umfassendes Lagebild zur Früherkennung von extremistischen Bestrebungen zu erhalten. Polizei und Verfassungsschutz wollen enger zusammenarbeiten. Das Trennungsgebot zwischen Polizei und Verfassungsschutz sei kein Kooperationsverbot, so die Innenminister. Außerdem soll die Präsenz der Sicherheitsbehörden im Netz verstärkt werden, um Straftaten frühzeitig erkennen zu können.
Das ist eigentlich ein großer Ertrag, dass alle Ebenen massiv in der Umsetzung sind. Ich danke dem Deutschen Bundestag, dass er insgesamt für das Bundesamt für Verfassungsschutz und für das Bundeskriminalamt 550 Stellen zur Verfügung gestellt hat. Wir nehmen nicht woanders Personen weg, um beim Rechtsextremismus stärker aktiv sein zu können, sondern das ist ein Add-on.
Einig sind sich die Innenminister darüber, dass der geltende Abschiebestopp für Syrien um weitere 6 Monate verlängert wird. Grundsätzlich will man künftig Schwerstkriminelle nach Syrien abschieben können. Zunächst müssten dafür aber die Voraussetzungen geschaffen werden.
Und dann gibt es einen Prüfauftrag oder eine Forderung an die Bundesregierung, ob für bestimmte Personengruppen, zum Beispiel Straftäter, Vorkehrungen getroffen werden können, dass die dann abgeschoben werden können. Das bedarf verschiedener Konsultationen. Und es ist, glaube ich, ein sehr verantwortlicher Beschluss, dass die Innenminister nicht sagen, das wird erfolgen, sondern dass sie den Auftrag an die Bundesregierung erteilen, diese Sachverhalte so abzuklären. So ist der Beschluss formuliert.
Uneins sind sich die Innenminister der Länder weiterhin darüber, wer die hohen Sicherheitskosten bei Fußballspielen tragen soll. Bremens Innensenator Ulrich Meurer sagte, die SPD-geführten Länder wollten sich weiter dafür einsetzen, dass sich die Deutsche Fußballliga an den Kosten beteiligt. Die Unionsinnenminister lehnen das ab.
Ich bin nun seit über 13 Jahren in der Innenministerkonferenz. Und zu glauben, dass ich hier einen Beschluss bekomme, ich kenne eine ganze Reihe von Kolleginnen aus dem CDU-Bereich, die bereit wären mit gewesen, aber da war die Stallorder gewesen, Rückmarsch. Es darf ja niemand das sagen, was er denkt. Und von daher gesehen war mir immer klar gewesen, das ist hier nicht die Konferenz, wo man da Mehrheiten gewinnen kann.
Begleitet wurde die 3-tägige Innenministerkonferenz von einem großen Sicherheitsaufgebot. Rund 1500 Beamte waren in Lübeck im Einsatz, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Zwischenfälle gab es laut Polizei nicht.
Die Die Innenminister von Bund und Ländern stellen die Abschiebung abgelehnter Asylbewerber nach Syrien zunächst zurück. Anna Grusnik berichtete. Und damit haben wir 23 Uhr und 30 Minuten. Hier ist der Deutschlandfunk. Das war der Tag. Weiter geht es mit Berichten in Kürze. Ein Soldat aus Saudi-Arabien hat auf einem US-Marinestützpunkt 3 Menschen getötet. Martin Ganselmeier.
US-Präsident Donald Trump sprach den Familien der Opfer sein Beileid aus. Auch der saudische König Salman habe ihn angerufen, um sein Mitgefühl zu übermitteln, sagte Trump. Der König habe den barbarischen Angriff scharf verurteilt. Der Täter, ein saudischer Soldat, befand sich zur Flugausbildung auf dem Marinestützpunkt in Pensacola. Obwohl das Mitbringen von Waffen auf dem Militärgelände verboten ist, zückte er in einem Schulungsraum eine Pistole. Dann feuerte er wahllos um sich. 3 Menschen wurden getötet, 8 weitere verletzt, bis der Täter schließlich von einem Polizisten erschossen wurde. Die US-Bundespolizei FBI hat mittlerweile die Ermittlungen übernommen. Dabei geht es auch um einen möglichen terroristischen Hintergrund für die Tat. Der Gouverneur von Florida betonte, es werde in alle Richtungen ermittelt. Die saudische Regierung forderte er auf, die Familien der Opfer zu unterstützen. Der Stützpunkt in Pensacola in Florida ist ein wichtiges Ausbildungszentrum der US-Marine. Dort werden nicht nur US-Soldaten geschult, sondern auch hunderte Soldaten aus Ländern, die mit den USA verbündet sind.
Im Verfahren zur Amtsenthebung gegen US-Präsident Trump könnte bereits in der kommenden Woche die Entscheidung fallen. Thorsten Teichmann.
Noch bevor die Demokraten angekündigt hatten, Anklagepunkte für ein Amtsenthebungsverfahren zu formulieren, hatte Präsident Trump im Netz getextet. Wenn ihr mich anklagen wollt, so Trump an die Demokraten gerichtet, tut es jetzt, schnell, damit wir einen fairen Prozess im Senat haben und das Land wieder zur Normalität zurückkehren kann. Und genau danach sieht es aus. Kommenden Montag werden im Justizausschuss Mitarbeiter der demokratischen und republikanischen Fraktion zur Ukraine-Affäre befragt. Jede Seite vertritt ihre Sicht auf Basis eines Ermittlungsberichts des Geheimdienstausschusses. Die Republikaner lehnen die Ergebnisse dieses Berichts ab. Danach könnte das Gremium mit der Mehrheit der Demokraten im Ausschuss bis Ende der Woche die Anklagepunkte für ein Amtsenthebungsverfahren verabschieden. In der übernächsten Woche würde dann das Repräsentantenhaus abstimmen. Allerdings ist nicht klar, wie sich Demokraten verhalten, die aus Stimmbezirken kommen, die Präsident Trump 2016 für sich entscheiden konnte. Sie könnten auch gegen einzelne Anklagepunkte stimmen und andere bestätigen. Haben die Demokraten eine Mehrheit für eine Anklage, beginnt im neuen Jahr der Prozess im Senat, der 2. Kammer des US-Kongress. Dort haben die Republikaner die Mehrheit und nach jetzigem Stand werden sie den Präsidenten weiter unterstützen.
Der mutmaßliche Auftragskiller aus dem Berliner Tiergarten sollte angeblich in der Haft umgebracht werden. Michael Götschenberg.
Der mutmaßliche russische Auftragskiller Vadim S. ist vor einigen Tagen in eine andere Haftanstalt verlegt worden. Grund dafür ist nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios ein Hinweis, den der Bundesnachrichtendienst erhalten hatte. Demnach sei damit zu rechnen, dass der mutmaßliche Mörder aus dem kleinen Tiergarten in Berlin in der Haft gezielt getötet werden könnte. Und zwar auf Betreiben von eben der staatlichen Stelle in Russland, die ihn als Killer beauftragt haben soll. Aus Sorge, Vadim S. könnte am Ende doch auspacken und seinen Auftraggeber preisgeben, wolle Moskau ihn aus dem Weg räumen. Sicherlich kein einfaches Unterfangen in Haft, aber dennoch möglich. Der Hinweis wurde zumindest als so glaubwürdig eingestuft, dass die Ermittler sich allein schon vorsorglich entschieden, Vadim S. in eine andere, nun geheim gehaltene Haftanstalt zu verlegen. Vadim S. soll im August im kleinen Tiergarten in Berlin einen Georgier erschossen haben. Der Fall ist mittlerweile zum Politikum geworden. Am Mittwoch hatte der Generalbundesanwalt die Ermittlungen an sich gezogen. Grund sind mehrere Indizien, wonach Vadim S. von Russland beauftragt worden sein könnte. Aus Protest hatte Deutschland 2 Geheimdienstmitarbeiter an der russischen Botschaft in Berlin ausgewiesen. Russland weist die Vorwürfe zurück und hat seinerseits angekündigt, Mitarbeiter der deutschen Botschaft in Moskau auszuweisen.
Union und SPD haben sich darauf verständigt, die Kurzzeitpflege zu stärken. Claudia Plass.
Die Fraktionen dringen darauf, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass mehr Kurzzeitpflegeplätze geschaffen werden können. In dem Antrag heißt es, Kurzzeitpflege könne eine stationäre Langzeitpflege hinauszögern oder gar verhindern. Dies liege im Interesse der Pflegebedürftigen. Bei der Kurzzeitpflege geht es um befristete Aufenthalte in einem Pflegeheim, etwa um eine Übergangszeit nach einer Behandlung im Krankenhaus zu überbrücken. Allerdings sind Kurzzeitpflegeplätze rar. Diese Situation werde sich vor dem Hintergrund der Demografie demografischen Entwicklung noch verstärken, heißt es. Zudem beklagten Betreiber Schwierigkeiten bei der Finanzierung. Union und SPD fordern in ihrem Antrag deswegen eine, wie es heißt, wirtschaftlich tragfähige Vergütung. Neben den Pflegekassen und Heimen sollen auch die Länder und Kommunen mehr Verantwortung tragen und dafür sorgen, dass Angebote für die Kurzzeitpflege ausgebaut und nachhaltig gewährleistet werden. Im Koalitionsvertrag hatten die Regierungsparteien vereinbart, pflegende Angehörige besser zu unterstützen.
Der größte Kunstraub in der ehemaligen DDR ist nun nach 40 Jahren aufgeklärt. Sandra Vogtmann.
Die nach dem größten Kunstraub in der Geschichte der DDR verschwundenen Bilder aus dem Schlossmuseum Gotha sind wieder aufgetaucht. Es handelt sich um 5 Bilder von Franz Hals, Antonis van Dyck, Jan Breugel dem Älteren, Jan Liefens und Hans Holbein dem Älteren. Wie ein Sprecher der Stiftung Schloss Friedenstein sagte, werden die Gemälde in Berlin auf ihre Echtheit überprüft. In der Nacht zum 14. Dezember 1979 wurden 5 bedeutende Gemälde aus den Sammlungen des Gothaer Schlosses Friedenstein samt Rahmen gestohlen. 40 Jahre lang galten die alten Meister als verschollen. Der Fall blieb rätselhaft. Im Juli 2018 boten dann anonyme Personen über einen Anwalt die Gemälde der Stiftung Schloss Friedenstein an. Sie lieferten eine abenteuerliche, wenig plausible Erwerbsgeschichte, hieß es, und verlangten mehr als 5 Millionen Euro. Es wurde geheim verhandelt. Am 30. September dann wurden die Bilder in Berlin an Gothas Oberbürgermeister Knut Kreuch übergeben. Ein Gänsehautmoment, wie er sagte. Die Bilder werden im Berliner Rathgen-Forschungslabor jetzt auf ihre Echtheit geprüft. Sind es Originale, könnten sie nach Gotha zurückkehren. Ob und wie viel Geld für die Bilder letztendlich gezahlt wird, ist derzeit noch unklar.
Politische Spannungen überschatten die Wirtschaftsbeziehungen zu Russland. Präsident Putin umwirbt deshalb deutsche Unternehmer. Paulina Milling.
5.000 Unternehmen mit deutschem Kapital seien in Russland aktiv, sagt Wladimir Putin. Die Umsätze steigen, doch unter russischen Außenhandelspartnern belegt Deutschland nicht mehr den ersten Platz. China hat jetzt die Führungsposition. Putin hofft, das werde sich wieder ändern. Schließlich sei Russland ein verlässlicher Partner, wirbt er für die russische Position. Trotz jeglicher politischer Konjunktur arbeiten wir immer sehr klar und stabil mit unseren Wirtschaftspartnern zusammen. Wir nutzen keine wirtschaftlichen Hebel, um politische Fragen zu lösen. Das will ich Ihnen versichern. So wird es auch in Zukunft bleiben. Bisher hemmen eher die politischen Zerwürfnisse die wirtschaftliche Kooperation. Deutschland und Russland sind davon stark betroffen. Der russische Markt bleibe für deutsche Unternehmen aussichtsreich, sagt Katrina Klaas-Mühlhäuser, stellvertretende Vorsitzende des Ostausschusses der deutschen Wirtschaft in Sotschi. Doch wenn die politischen Spannungen nicht überwunden würden, könne das große wirtschaftliche Potenzial nicht ausgeschöpft werden, erklärt sie beim Treffen mit Putin. Die EU-Sanktionen hemmen die Zusammenarbeit. Im Juni wurden sie noch um ein halbes Jahr verlängert. Deutsche Unternehmer blicken deshalb mit großer Hoffnung auf das Normandie-Treffen am Montag in Paris. Hätte dieses Treffen Erfolg, gäbe es eine Chance dafür, dass sich die Beziehungen wieder erholen.
Wie die deutsche Börse den letzten Tag der Handelswoche abgeschlossen hat, das weiß Viktor Goitka.
Schaffen Sie es oder schaffen Sie es nicht? Das war heute die große Frage am Frankfurter Börsenparkett. Kriegt der österreichische Chiphersteller AMS genug Aktien zusammen, um den Lichttechnikkonzern Osram schlucken zu können? 55% der Aktien braucht AMS dafür und die haben sie jetzt. Damit endet der Poker um den Lichtkonzern. Osram wird österreichisch und kommt in die Hände von AMS. Was das für die Beschäftigten bedeutet, ist noch unklar. Osram hatte mit AMS vereinbart, dass es bis 2022 keine betriebsbedingten Kündigungen geben soll. Doch nicht alle glauben, dass sich AMS tatsächlich daran hält. Was das Ganze für den Osram-Kurs bedeutet, ist klar. Osram-Aktien machen nachbörslich einen Satz nach oben. Plus 12%. Weißer Rauch heute auch in Wien beim Ölkartell OPEC. Das hat sich geeinigt, seine Förderkürzungen künftig auszuweiten. Das schickt den Preis für ein Fass Öl der Sorte Brent um 1,6% nach oben auf $64,36. Und der deutsche Leitindex ist heute auch grün gefärbt. Er springt um 0,9% nach oben und beendet diese Handelswoche bei 13.167 Punkten.
Und auch der Dow Jones in New York hat versöhnlich geschlossen. Er ging um 1,2% nach oben, steht nun wieder über 28.000 Punkten, genau bei 28.015. In Madrid, da hat der große Klimamarsch im Rahmen der Weltklimakonferenz begonnen. Zu der Protestkundgebung sind mehrere hunderttausend Menschen aus aller Welt gekommen. Zuletzt auch die schwedische Umweltaktivistin Greta Thunberg. Sie alle wollen verantwortliche Politiker zu mehr Engagement im Kampf gegen die globale Erderwärmung drängen.
Es gibt keinen Planeten B. Euer Egoismus zerstört unsere Zukunft. Mit Parolen wie dieser zogen viele tausende Menschen durch die Straßen von Madrid. Transparente und Schilder forderten entschiedenen Klimaschutz und weniger Konsum. Die Veranstalter sprechen von einer 500.000 Teilnehmer. Die Menge, die sich langsam durch die Straßen bewegte, war allerdings nicht zu überblicken. Wir müssen alle zusammenstehen, um gegen den Klimawandel zu kämpfen. Das ist unsere Pflicht. Wir müssen den Planeten retten. Es ist schon sehr spät. Es ist gut, dass die Jugend diese Bewegung ins Leben gerufen hat, wo wir jetzt alle mitmachen sollten. Die Teilnehmer stammten aus allen Altersgruppen. Neben der Schülerbewegung Fridays for Future hatten auch viele Umweltschutzverbände und andere Organisationen zu der Demonstration aufgerufen. Es war die größte Demonstration seit langem am Rande einer Klimakonferenz. Die schwedische Schülerin Greta Thunberg, die mit ihrem Schulstreik die Fridays for Future ins Leben gerufen hatte, musste den Demonstrationszug aus Sicherheitsgründen zeitweise verlassen. Auf der Abschlusskundgebung hielt sie eine kurze Rede. Wir müssen diese Krise wie eine Krise behandeln. Wir müssen unsere Komfortzonen verlassen und das machen wir gerade. Wir verlassen unsere Komfortzonen und sagen den Menschen, die die Macht haben, dass sie ihre Verantwortung übernehmen und die heutige und künftige Generationen schützen müssen. Die Demonstranten fordern von der Klimakonferenz Entscheidungen über eine drastische Verringerung des Treibhausgasausstoßes. Greta Thunberg gründet ihre Hoffnung allerdings nicht auf die Verhandlungen. Und ich kann euch sagen, die Hoffnung liegt nicht innerhalb der Mauern der Klimakonferenz. Die Hoffnung ist hier mit euch. Bei der Klimakonferenz selbst ist am Wochenende Halbzeit. Entscheidungen gibt es noch nicht, die sollen die Minister in der zweiten Woche treffen. Die Stimmung ist angespannt, auch wegen des Drucks, der von der Jugendbewegung für das Klima ausgeht. Die Konferenz wird die hohen Erwartungen kaum erfüllen können. In den Verhandlungen geht es um letzte Details zur Umsetzung des Pariser Klimaabkommens, vor allem um die Möglichkeit für reiche Industrieländer, Klimaschutzpflichten auch durch Projekte in Entwicklungsländern zu erfüllen. In der nächsten Woche kommen die Umweltminister der meisten beteiligten Staaten nach Madrid, um eine Abschlusserklärung auszuarbeiten. Die dürfte auch den Aufruf zu höheren Ambitionen im Klimaschutz enthalten. Darüber entscheiden soll eine weitere Klimakonferenz im nächsten Jahr im schottischen Glasgow.
Georg Ehring über Proteste der Klimaaktivisten in Madrid. Die Schul- und Bildungspolitik, die ist ja Sache der Länder. Und irgendwie soll es aber dann doch so sein, dass die Schulabschlüsse immer vergleichbar sind, dass die Kinder zum Beispiel ohne große Hürden in andere Bundesländer umziehen können oder dass Universitäten das Abitur gleich bewerten, egal ob in Hamburg oder in München. Um Einheitlichkeit in die Angelegenheiten zu bringen, da hatten sich Bund und Länder darauf verständigt, einen nationalen Bildungsrat einzurichten. Doch Bayern und Baden-Württemberg, die wollten dann schließlich doch nicht mehr mitmachen. Und jetzt haben sich die 16 Bundesländer doch auf einen Bildungsrat geeinigt. Doch der Bund, der muss draußen bleiben. Christiane Habermals.
Ja, es soll einen nationalen Bildungsrat geben, aber der Bund soll darin nur noch am Katzentisch sitzen. Darauf verständigten sich die 16 Kultusminister der Länder bei ihrem letzten Treffen in diesem Jahr in Berlin. Um den Bildungsrat hatte es zuletzt heftigen Streit gegeben, nachdem Bayern und Baden-Württemberg nach monatelangen Verhandlungen aus dem Projekt ausgestiegen waren. Sie argumentierten, der Bund könnte darüber in die Bildungshoheit der Länder eingreifen wollen. Das Gremium, das von der Großen Koalition beschlossen worden war, sollte für mehr Transparenz und Vergleichbarkeit im Flickenteppich der Schulsysteme sorgen. Jetzt wollen die Länder es alleine machen, ohne den Bund. Es solle ein Gremium geschaffen werden, das die langen Linien in der Bildungspolitik ziehen solle, Kontinuität in die Beratungen bringe und wissenschaftliche Expertise einbringe, erklärte der hessische Kultusminister und turnusmäßig amtierende Präsident der Kultusministerkonferenz Alexander Lorz heute in Berlin.
Das ist die Aufgabenstellung,
die hätte dieser nationale Bildungsrat gehabt. Die soll auch das neue Gremium, das wir jetzt als Kultusministerkonferenz einrichten wollen und werden, soll das auch entsprechend haben. Und wir haben uns alle 16 Länder auch dazu verpflichtet, zu sagen, ja, wir glauben, dass ein solches Gremium uns weiterbringt. Wir wollen das durchführen, aber wir wollen eben diese politische Debatte dieses Jahres, die im Wesentlichen auf Friktionen zwischen Bund und Ländern hinauslief, die wollen wir an dieser Stelle ausklammern.
Ausgeklammert wird auch weitgehend die Beteiligung von Vertretern des Bundes. Die sollen jetzt nur noch bei gemeinsamen Fragestellungen mit herangezogen werden. Satisfaktionsfähig ist dieses Beratungsgremium damit auch für Lords Parteifreundin Susanne Eisenmann, CDU-Kultusministerin von Baden-Württemberg.
Weil es eben nicht richtig ist, dass Berlin Vorgaben macht und die 16 Bundesländer, die die Zuständigkeit haben, diese dann umsetzen sollen. Ich glaube nicht, dass etwas besser wird, wenn es zwingend aus Berlin kommt. Da gibt es durchaus Beispiele. Und ich glaube auch nicht, dass es richtig ist, dass Berlin zuständig ist für die Schule in Neukölln und für die Schule im Allgäu.
Dass der Bund über den Nationalen Bildungsrat in die Länderkompetenzen eingreifen wolle, das hatte Bundesbildungsministerin Anja Karliczek mehrfach zurückgewiesen. Heute hielt sie sich mit Kritik am Ausschluss des Bundes zurück. In einer ersten Reaktion erklärte die CDU-Politikerin,
dass wir weiter die Hand reichen werden, um wirklich die Verzahnung unserer verschiedenen Bildungsinstitutionen hinzubekommen. Ich bin froh, dass die Länder eben auch diesen Druck an dieser Stelle jetzt sehen, dass da wirklich auch was passieren muss.
Außerdem streben die Länder für das kommende Jahr den Abschluss eines Staatsvertrags oder einer Ländervereinbarung an, mit dem sie ihre Zusammenarbeit in Bildungsfragen auf eine neue Grundlage stellen wollen. Die Kultusminister gaben außerdem ihre neuen Berechnungen zum Lehrerbedarf für die nächsten 10 Jahre bekannt. Danach sind weiter Engpässe an Berufsschulen und in der Sekundarstufe 1 zu erwarten. An den Grundschulen prognostizierten die Kultusminister bis 2023 eine massive Lücke von insgesamt rund 12.400 Lehrern. Erst ab 2024 werde sich die Situation entspannen. Bei den Gymnasiallehrern ist dagegen sogar mit einem deutschlandweiten Überangebot zu rechnen.
Die Bundesländer machen eigene Sache beim Bildungsrat und das ohne den Bund, Christiane Habermals berichtete. Bald wird in Deutschland das Eintrittsalter zur Rente bei 67 Jahren liegen. Das ist das Ergebnis einer Rentenreform, die 2007 beschlossen wurde. Das und ein sinkendes Rentenniveau sowie höhere Beiträge sollen das Umlagesystem der gesetzlichen Rente dann zukunftssicher machen. In Frankreich, da versucht die Regierung gerade ebenfalls, die Altersversorgung neu aufzustellen. Aus über 40 Einzelsystemen und aus vielen Sonderbestimmungen für bestimmte Berufsgruppen, da soll nun eine überschaubare Rente für alle werden. Doch das wollen viele Franzosen nicht. Einmal erlangte Privilegien werden eben hartnäckig verteidigt, auch mit einem Generalstreik. Über die Auswirkungen aus Paris, Sabine Wachs.
Nach dem schwarzen Donnerstag nun also der schwarze Freitag. Auch heute mussten tausende Menschen in Frankreich nach Alternativen für den Weg zur Arbeit oder für den Trip ins Wochenende suchen. An Bahnhöfen im ganzen Land ging so gut wie nichts. Rund 90% der Fernzüge und gut 70% der Regionalzüge fielen aus. Viele Flugzeuge blieben am Boden. Die Lösung für viele Reisende sind die Fernbusse. Ich sollte morgen eigentlich den Flieger nehmen, aber der fällt aus. Jetzt fahre ich halt mit dem Bus nach Italien. Unser Zug wurde in letzter Minute gestrichen, wir müssen aber heute noch los, also nehmen wir den Bus. Erzählen diese Reisenden am Pariser Fernbahnhof Bercy. Auch viele Eltern guckten heute in die Röhre, Schulen im ganzen Land blieben geschlossen, in den meisten Fällen konnte nicht einmal eine Betreuung der Kinder sichergestellt werden. C'est la galère, sagen viele Franzosen, es ist eine einzige Plackerei und es könnte noch Tage so weitergehen, sagt Catherine Perret, Sprecherin der kommunistischen Gewerkschaft CGT. Auch am Wochenende werden die Bus- und Bahnfahrer und die Zugführer weiter streiken, ebenso am Montag. Und am Dienstag treffen wir uns alle auf den Straßen zu einem neuen Demonstrations- und Streiktag, branchenübergreifend, generationenübergreifend und natürlich auch gewerkschaftsübergreifend. Die Gewerkschaften sind nach dem ersten Streik und Demontag am Donnerstag fest entschlossen, weiterzumachen. Dass mehr als 800.000 Menschen auf den Straßen waren, feiern sie als ersten Sieg im Kräftemessen mit der Regierung. Nun gilt es für sie, den Druck weiter zu erhöhen, bevor Premierminister Philippe am Mittwoch die Details der Rentenpläne vorstellt. Philippe äußerte am Nachmittag Verständnis für die Streikenden, erklärte in einer Ansprache an die Bevölkerung allerdings, dass die Regierung an dem Plan, die 42 Rentenkassen zu vereinheitlichen, festhalten wird. Vor allem in Richtung der Eisenbahner und andere Berufsgruppen, die aktuell von den Sonderkassen profitieren, sagte Philippe.
La très grande diversité des régimes actuels.
Das aktuelle System mit seinen 42 Kassen ist nicht mehr tragbar. Alle wissen, dass sie irgendwann auch ihre Spezialkassen aufgeben müssen. Alle wissen, dass wir ein bisschen länger arbeiten müssen. Ich sage nicht, dass das jetzt Jubelstürme auslöst, aber es ist das, was auch in allen anderen Ländern passiert, die mit Frankreich vergleichbar sind.
Dans tous les autres pays comparables à la France.
Allerdings eröffnete der Premier auch Verhandlungsspielraum. Ab wann und für wen das reformierte System gelte, will er am Mittwoch bekannt geben. Am Montag sind Gewerkschaften und Arbeitnehmervertreter noch einmal an den Verhandlungstisch geladen. Die Gewerkschaften haben bereits angekündigt, nicht über die Vereinheitlichung der Rentenkassen verhandeln zu wollen. Entschlossen sind aber nicht nur sie. Auch der Regierungschef hat heute einmal mehr gezeigt, dass er nicht vorhat, sich in die Knie zwingen zu lassen und die Reform im Kern zu kippen.
Von Paris nun nach London. Dort wird in der kommenden Woche ja ein neues Parlament gewählt. Es ist also Wahlkampf auf der Insel, bei dem es auch das übliche TV-Duell der Spitzenleute gibt. Heute Abend trafen der amtierende Premierminister Boris Johnson und sein Herausforderer von Labour Jeremy Corbyn aufeinander. Jörg Münchenberg hat sich das Duell für uns angesehen. Herr Münchenberg, Corbyn ist ja unter Druck und musste angreifen. Hat er das auch getan?
Er hat den Premier jetzt nicht frontal angegriffen, Herr Fischer, hat dann vielmehr versucht, durch die Inhalte zu punkten. Und das heißt aus Sicht von Labour natürlich, die Tories hätten das Land heruntergewirtschaftet, die Armut sei gestiegen, die Infrastruktur verfalle, es gäbe zu wenig und zu wenig gut ausgebildete Lehrer, zu wenig Krankenschwestern. Also die klassischen und zentralen Punkte des Labour-Wahlkampfes hat Corbyn herausgestellt. Und als Konsequenz will Labour ja, und das hat dafür hat dann Corbyn auch nochmal geworben, mehr Investitionen, deutlich mehr Investitionen, über 80 Milliarden Euro sollen da investiert werden im Fall eines Wahlsieges. Dafür stehe die Partei. Und die Tories dagegen wollten am Ende das nationale Gesundheitssystem NHS einem möglichen Freihandelsabkommen mit den USA opfern. Das ist ein großes Streitthema hier in diesem Wahlkampf. Sie wollten es privatisieren und auch beim Brexit sage Johnson die Unwahrheit zu Corbyn. Denn es werde an der Grenze von Nordirland doch Zölle und Warenkontrollen geben. Also er hat dann auch versucht, den Premier in Sachen Brexit anzugreifen. Die Taktik unter dem Strich auf der einen Seite ein Plädoyer für den, ich sag mal, fürsorgenden, für den investierenden Staat, um Großbritannien wieder aufzurichten. Und auf der anderen Seite der Versuch, die Glaubwürdigkeit von Boris Johnson zu erschüttern, zum Beispiel beim nationalen Gesundheitssystem.
Und wie hat sich Johnson verteidigt?
Er hat sich im Zweifel immer auf die Formel zurückgezogen, get Brexit done, also lasst uns den Brexit durchziehen, dann wird alles gut, das ist sein Mantra und das hat er auch schon bei dem ersten Fernsehduell ja immer wieder angebracht. Wenn es zum Beispiel jetzt darum geht, Investitionen anzuschieben, weil die Tories wollen ja auch mehr Krankenschwestern, mehr Polizisten, auch mehr Geld in das marode Gesundheitssystem stecken, dann heißt das aus der Logik von Johnson, das geht nur mit einer gut laufenden Wirtschaft, die aber will endlich mehr Planungssicherheit und das heißt unter dem Strich den Brexit vollenden. Das ist alles oder war ein bisschen vage, zum Beispiel bei der Finanzierung auch beim nationalen Gesundheitssystem. Da wollte sich Johnson heute Abend auch nicht so richtig festlegen. Und er hat dann aber Corbyn auch beim Thema Brexit am heftigsten angegriffen. Der Labour-Chef wolle sich ja gar nicht festlegen, ob er nun für oder gegen den Brexit sei. Das schaffe nur Verunsicherung, genauso wie die Ankündigung, einen neuen Deal mit der EU auszuhandeln. Also, dass er völlig unklar, wer das machen solle, mit welcher Stoßrichtung. Also auch bei dem Vorwurf hat Johnson mehrfach, den hat er mehrfach in dieser einstündigen Debatte dann wiederholt.
Der britische Regierungschef Boris Johnson und sein Herausforderer Jeremy Corbyn haben sich im britischen Fernsehen ein Rededuell geliefert. Jörg Münchenberg hat es sich für uns dort angesehen und hier live seine Eindrücke geschildert. Vielen Dank dafür. Und damit zur Presseschau im Deutschlandfunk. Ich nehme an, Andreas Diehl, die Kommentare deutscher Zeitungen haben mal wieder die SPD im Fokus.
So ist es. In den Kommentaren geht es natürlich um den SPD-Parteitag, der unter dem Motto »In die neue Zeit« steht. Es ist ein sehr kalkulierter Aufbruch, den die SPD da wagt, meint der Weser-Kurier aus Bremen zum Beispiel. Der Ausstieg aus der Koalition nur noch Ultima Ratio. Die Forderung nach einer sofortigen Aufgabe der schwarzen Null im Bundeshaushalt aus dem Leitantrag gestrichen. Die Kampfabstimmung bei der Stellvertreterwahl abgesagt. Bevor die SPD wirklich richtig ernst macht mit ihrer angekündigten klaren Kante, ist vieles vom Establishment der Partei schon wieder glatt und rund geschliffen worden. Die Südwestpresse aus aus Ulm schreibt, Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans sind mit einem klaren Arbeitsauftrag an die SPD-Spitze gewählt worden. Sie sollen die Partei umkrempeln. Tatsächlich hat das Führungsteam jetzt schon erreicht, dass die SPD linker wahrgenommen wird als jemals zuvor seit 1998. Allein der Fakt, dass sie nicht Teil der Regierung sind, verleiht dem Duo bei den SPD-Mitgliedern einen Vertrauensvorschuss. Doch dieses Vertrauen ist scheu und das Risiko, es gleich wieder zu verspielen, ist groß. Im Kölner Stadtanzeiger heißt es zum Kurs der neuen SPD-Führung: Mehr Partei, weniger Regierung und wenn schon Regierung, dann müsse man erkennbarer werden. Es ist bei genauem Hinschauen exakt der Kurs, mit dem eine Ausnahmepolitikerin wie Andrea Nahles im vergangenen Mai nach nur einem Jahr an der Spitze der Partei gescheitert ist. Die Rheinpfalz aus Ludwigshafen bemerkt: Allen Unkenrufen zum Trotz birgt dieser grundlegende Neuanfang für die SPD die Chance, wieder vorwärts zu kommen. Sie muss jetzt die Personaldebatten beenden, ihr Parteiprogramm erneuern und Sachpolitik betreiben, so geschlossen wie möglich. Sie sollte es mit gewisser Sturheit tun, sich nicht von jeder Umfrage und jedem Mediengetöse verunsichern lassen. Die Badische Zeitung aus Freiburg geht auf den Auschwitz-Besuch von Bundeskanzlerin Merkel ein. Mit der Art ihres Auftritts ließ Kanzlerin Merkel in der KZ-Gedenkstätte in Polen keinen Zweifel daran, wie wichtig ihr dieser Termin war. Auch politisch gibt es keinen Anlass, Merkel Geschichtsvergessenheit vorzuwerfen. Im Gegenteil, die Kanzlerin hat sich oft zur bleibenden deutschen Verantwortung für den Holocaust und für den NS-Terror im besetzten Polen bekannt. Die Neue Osnabrücker Zeitung betont: In Auschwitz sprach die Kanzlerin demütig von deutscher Schuld. Die Verbrechen blieben Teil der deutschen Geschichte, sagte Angela Merkel. Man müsse immer wieder daran erinnern. Diese Worte galten ebenso den Überlebenden wie der deutschen Bevölkerung. Merkels Auftritt ist eine notwendige Provokation für diejenigen, die die Nazizeit als Vogelschiss bezeichnen.
Andreas Diehl mit dem Blick in die Zeitungskommentare von morgen. Und das war unser Journal vor Mitternacht hier im Deutschlandfunk. Unsere Kollegen vom Aktuellen melden sich morgen früh ab 6.10 Uhr wieder in den Informationen am Morgen. Dort ein Interview mit dem stellvertretenden Parteivorsitzenden der SPD, Ralf Stegner. Eine gute Nacht wünsche ich Ihnen nun allen. Ich bin Jochen Fischer.